Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen. Nein, ich sage jetzt nicht, wie so viele andere, was für eine Woche. War irgendwas? Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall ein volles Programm haben, das nicht nur mit dieser Woche zu tun hat. Wir reden am Ende dieser Sendung zum Beispiel über ein Thema, das uns lange noch erhalten bleiben wird, nämlich die Klimakrise. Es gibt eine neue Klimakonferenz, die beginnt in Baku in Aserbaidschan. Ich spreche mit jemandem, der direkt vor Ort ist und frage unter anderem, warum denn diese Klimakonferenzen immer in so diktatorischen Ölstaaten stattfinden müssen. Sie denken, die letzte war in Dubai, davor in Ägypten, jetzt also in Aserbaidschan. Ist das gut fürs Klima oder nicht? Eine unserer Fragen hier bei den Profis. Wir reden über Donald Trumps Wiederwahl und fragen da zum Beispiel danach, was denn konkret jetzt schon abgesehen werden kann von seiner Politik. Da sind wir verbunden da mit dem JFK, mit dem John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Wir reden über den Mauerfall in einer halben Stunde. Sie waren wahrscheinlich dabei, ich war auch dabei. Jeder von uns hat seinen eigenen Blick auf diese Geschichte. Und dann ist es immer mal gut, eine Wissenschaftlerin zu fragen, was war das jetzt eigentlich? War das eine Revolution? Was hat das ausgelöst können? Andere Länder von der friedlichen Revolution in der DDR etwas lernen oder nicht. Also das sind nur drei von vielen Themen heute bei den Profis. Und zu gewinnen gibt es auch was im Scannerspiel. Und zwar ein Buch, das wir schon mal im Angebot hatten, was aber nicht weggegangen ist, weil da niemand gewonnen hatte. Ein Buch von Ronald D. Gerstie, erschienen bei Klett Cotter. Es heißt Trinker, Cowboys, Sonderlinge. Die 12 seltsamsten Präsidenten der USA. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scanner unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Gefällt mir sehr diese Nummer von Rex Orange County featuring Tyler, the Creator, Musik aus Großbritannien, Open a Window. Der Titel bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Philipp. Das ist Philipp aus Panketal, richtig?
Ja, genau. Guten ja, Morgen.
Morgen, Philipp. Wie geht's denn so?
Ganz gut soweit. Schön, das erste Mal hier durchgekommen zu sein. Von daher
sehr gut.
Freut mich das sehr.
Fantastisch. Philipp, können wir beim Du bleiben?
Ja, na klar, auf
sehr
jeden
gut.
Fall.
Wie hast du die Woche so erlebt? Es war ja doch einiges los.
Ja, kann man so sagen. Verrückt. So ein bisschen meine Vaters war Welt aus dem Fugen irgendwie.
Mhm.
Aber für mich war es dann insofern ganz schön, dass ich dann noch einen kleinen Abstecher an der Ostsee hatte, von Donnerstag bis Freitag. Und das war dann so von den Neuigkeiten am Dienstag, Mittwoch so ganz angenehme Auszeit quasi.
Ja, das darf man ja nie vergessen, dass also das Leben eben nicht in den Nachrichten stattfindet. Ne? Also in den Nachrichten passieren immer die Dinge, wir regen uns auf und die Welt bewegt sich und Regierungen werden gestürzt und Präsidenten werden gewählt. Aber was wir machen ist, weiß ich, Urlaub an der Ostsee oder unseren eigenen privaten Kram. Aber das irgendwo nebenbei tangiert es uns dann doch, ne?
Ja, definitiv.
Mhm. Ja. Philipp, erstmal danke fürs Anrufen. Als erster Teilnehmer hast du es immer am schwersten, weil erst nach der dritten Frage vergeben wir den Buchpreis. Also ich sage toi, toi, toi. Hier kommt Frage Nummer 1.
Eisbären infizieren sich häufiger mit Krankheitserregern. Der Klimawandel lässt die Temperaturen steigen und das Eis schmelzen. Dadurch verändern sich Lebensräume, auch in der Arktis. Besonders betroffen die Eisbären. Laut einer amerikanischen Studie ist der Verlust des Lebensraums aber nicht das einzige Problem der Tiere. Durch die Erderwärmung infizieren sie sich auch häufiger mit Krankheitserregern. Denn Keime, Viren, Bakterien und Parasiten vermehren sich bei höheren Temperaturen besser. Bei einer Blutuntersuchung der Eisbären haben die Forschenden festgestellt, dass die Zahl der Infektionen in den letzten 15 Jahren deutlich gestiegen ist.
Ja, könnte ich mir vorstellen, sage ich mal, ob so knapp, ja.
Ja, sag mal eine Begründung noch dazu.
Na, gerade so die Korrelation zwischen Temperaturen und, also höherer Temperatur und Vermehrung von Keimen, Keimen sind Bakterien, Viren, halte ich für irgendwie realistisch. Kann natürlich auch sein, dass es gerade nicht stimmt, keine Ahnung.
Aber nee, also
mein Gefühl wäre jetzt tendenziell vom Bauchgefühl her, dass es stimmt.
Sehr gut, und damit hast du auch recht. Interessant, aber mehr Infektionen heißt nicht, dass die Eisbären auch häufiger krank werden. Ja, das war wie bei Corona, auch da hat nicht jede Infektion zum Ausbruch der Krankheit geführt. Ist tatsächlich so. Gute Begründung, Philipp. Hier kommt Frage Nummer 2.
Feinstaub kann zu Alzheimer führen. Feinstaub in der Luft ist schlecht für die Lunge und für das Gehirn. Zu dieser Erkenntnis kommen Forschende der Universität Luxemburg. Laut ihrer Studie können die kleinen Schadstoffpartikel Entzündungen im Gehirn auslösen. Eine der Folgen? Leichte kognitive Beeinträchtigung. Später können sogar schwere Erkrankungen begünstigt werden, wie zum Beispiel Alzheimer, Parkinson oder Demenz.
Mhm. Nicht lange nachdenken, Philipp.
Ja, echt schwierig.
Nicht lange nachdenken.
Ja,
was sagt der Bauch?
Ich sage nochmal ja.
Alles klar, ja ist richtig. Ja, ne? Wenn etwas so offensichtlich klingt, dann ist es manchmal auch tatsächlich so. Ne? Feinstaub, wissen wir, ist einer der größten umweltbedingten Risikofaktoren für die Gesundheit. Luftverschmutzung also, kann das Risiko von Krankheiten wie Demenz, Alzheimer oder Parkinson unabhängig vom Alter erhöhen. Philipp, hier kommt Frage Nummer 3.
Okay. Menschen können Kohlenhydrate erst seit 1000 Jahren verdauen. Ob Kartoffeln, Nudeln, Reis oder Brot. All diese Lebensmittel enthalten Kohlenhydrate und sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das war allerdings nicht immer so. Wir Menschen können Kohlenhydrate nämlich erst seit knapp 1000 Jahren verdauen. Der Grund? Eine Genmutation. Dass wir Brot und Nudeln essen können, ist also ein Phänomen der neueren Menschheitsgeschichte.
Ja, also das kam sicherlich irgendwann dann erst später in der Evolution von uns auf, dass wir Kohlenhydrate verdauen können. Ne? Dann mit dieser Agrarrevolution, Mann, das war ja viel eher, glaube ich, als die ersten Menschen angefangen haben, glaube ich, Brot zu backen und so weiter, wie auch immer. Mhm. Ich würde sagen, das stimmt nicht, weil wenn, dann war das eher und nicht vor 1000 Jahren.
Ja, hast du mal diese kleine Geschichte der Menschheit gelesen von Yuval Noah Harari?
Ja, soll ich sagen.
Das klang gerade so, als das klang gerade so bei dir, als hättest du das noch ganz gut in Erinnerung gehabt. Ne? Der beschreibt das nämlich. Nee, es ist ganz klar, also seit 1000 Jahren erst Brot essen. Nee, es gibt so viele Funde von Bäckereien, die früher sind. Und auch damit hast du wieder vollkommen recht. Ja. Der Mensch kann vermutlich seit 800.000 Jahren Kohlenhydrate verdauen, also auch Stärke. Die ersten Gene zur Verdauung von Stärke hatte der Mensch bereits zur Zeit der Neandertaler. Und dieser Ernährungswechsel, der hat große evolutionäre Vorteile für die Menschen gehabt. So wie, dass wir da sind als Krone der Schöpfung, wo wir heute sind. Philipp, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Das passt auch gut zur Zeit. Trinker, Cowboys, Sonderlinge. Man könnte jetzt noch ein Wort dahinter setzen. Verbrecher. Die 12 seltsamsten Präsidenten der USA von Ronald D. Gerstein. Mhm. Er redet da aber auch über Präsidenten, die wir nicht mehr so in Erinnerung haben. Zum Beispiel Andrew Jackson. Das war der bislang einzige Präsident, der eigenhändig einen Mann erschossen hat. Tolles Buch bei Klett Cotta erschienen. Ich versuche dir das jetzt nochmal mit diesem Trick hier abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, also du kannst jetzt aufhören und schick mir das Buch oder du setzt das Buch aufs Spiel, hast dann bei der richtigen Antwort mit der nächsten Frage, hast du beides, Buch und Abo oder beides verloren?
Ich bocke.
Was sagst du?
Einmal durchkomme, dann will ich auch zocken bis zum Ende.
Oh, das spiele weiter. Finde ich gut. Hier kommt Frage Nummer 4.
Pflanzen produzieren tierische Nährstoffe. Vegane Ernährung bietet nicht genügend Nährstoffe. So eine häufig geäußerte Kritik. Schließlich fehlen den Pflanzen Stoffe, die nur in tierischen Produkten vorkommen. Um das zu ändern, haben chinesische Forschende Pflanzen genetisch modifiziert. Die neuen Arten können tierische Substanzen produzieren, zum Beispiel Kreatin, Carnosin und Taurin. Die sind unter anderem wichtig für das Muskelwachstum. Das neue Verfahren soll tierische Nahrung langfristig durch pflanzliche ersetzen.
So, lieber Philipp aus dem Panketal, um es jetzt nochmal richtig spannend zu machen und damit wir dieses Buch auch wirklich mal unters Volk bringen können, schalte ich jetzt nochmal jemanden dazu, nämlich deinen Namenszwilling, der heißt auch Philipp, kommt aber aus dem Spreewald. Hallo Philipp.
Hallo.
Philipp, von wo genau rufst du an?
Ich rufe heute aus Löbenau an.
Aus Löbenau.
Ich wohne Ich wohne eigentlich in Berlin, aber ich bin auf Heimatbesuch.
Ach schön. Gut, also Philipp Spreewald wäre dann der Abräumer. Dem würden wir zumindest das Buch schicken, wenn auch nicht das Abo, wenn Philipp aus Panketal jetzt die falsche Antwort gibt. Philipp, wir sagen, dass Pflanzen auch tierische Nährstoffe produzieren können. Chinesische Forscher haben Pflanzen entsprechend genetisch modifiziert.
Boah, das klingt irgendwie so absurd, dass es wahrscheinlich, dass es vielleicht fast schon wieder stimmt. Ich sage einfach mal, es stimmt.
Du sagst, es stimmt. Und damit kann ich mich nur verabschieden von Philipp aus Lübbenau. Denn Philipp Panketal hat gewonnen. Ja, Philipp, Grüße nach Lübbenau. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao. Und Philipp aus Panketal, das war ein glatter Durchmarsch. Toll, ne?
Ja, cool, das ist gedacht.
Gut gelaufen. Nee, ist tatsächlich wahr. Also ähnliche Versuche gibt es schon seit längerem. Bisher konnten aber die tierischen Stoffe nur in sehr geringen Konzentrationen hergestellt werden. Also ob das irgendwann mal reicht, um Dinge da auszugleichen, ist noch lange nicht klar. Aber die Versuche gibt es. Ja, wir schicken dir beides. Danke, dass du dabei warst. Hast du noch was Schönes vor heute, Philipp?
Wissen wir noch nicht genau. Eventuell reinfahren. Ich darf vielleicht heute Nachmittag da Richtung Einheitsfest mal mit den Kleinen vorbeischauen.
Ja, wie heißen die Kleinen?
Anton und Johanna.
Alles klar. Schöne Grüße aus dem Radio hier von Stefan. Macht's gut, ne? Und Philipp, ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Ja.
Tschüss,
tschüss.
Tschüss
und danke.
Jo. Dass dieser 9. November 1989 ein historisches Datum sein würde, das war an diesem Tag längst nicht jedem bewusst, also mir ganz bestimmt nicht. Einer gab sogar zu bedenken, wir können nicht alle DDR-Bürger reinlassen. Die Grenze des Verkraftbaren für die Sozialsysteme sei erreicht. Wie hieß der nochmal? Ach ja, Oskar Lafontaine, der Tagesspiegel, erinnert uns daran, heute im Bündnis Sarah Wagenknecht. Ist jede Wende, jeder Umsturz, jede Revolution anders? Oder kann die Welt was lernen von der friedlichen Revolution in der DDR? Das frage ich die Politikwissenschaftlerin Anja Mier. Sie ist Leiterin des Center on Governance an der Humboldt-Viadrina-Governance-Plattform in Berlin. Frau Mier, guten Morgen.
Guten Morgen.
Welchen Begriff verwenden Sie denn eigentlich als Transitionsforscherin für das, was da im November 89 passiert ist?
Also der ganz enge Begriff, der auch hier zutrifft, ist der Systemtransition, des Systemwechsels. Also von einem Autokraten, in dem Fall kommunistisch-sozialistisches System, einer Parteiendiktatur hin zu einem demokratischen System. Das ist Transition.
Also Sie sagen nicht Revolution?
Die Revolution, ja, in dem Fall wird sie genannt als friedliche Transition und Revolution. Ich finde den Begriff etwas irreführend in dem Kontext, weil Revolution häufig mit Gewalt auch einhergeht. In dem Kontext war es keine Revolution. Und das Ganze hat etwas Tautologisches, wenn wir diese Begriffe benutzen im Kontext der DDR. Denn sie war in der Tat, dieser Übergang, diese Transition war friedlich, weil so viele Menschen in der DDR hinter diesem Systemwechsel standen, aus unterschiedlichen Gründen. Also es gab eine Zweidrittelmehrheit mindestens der Menschen, die dieses System nicht mehr unterstützt hatten, also das DDR-System, und deswegen den Wandel haben wollten.
Es braucht also diesen gemeinsamen Nenner, damit so ein Wandel passieren kann. Zwei Drittel der Bevölkerung muss unzufrieden sein. Aber womit genau waren die denn unzufrieden? Also wenn ich mich heute mit Ostdeutschen unterhalte, höre ich oft, es fehlte uns an nichts. 70% sagen in Umfragen, die DDR hatte auch ihre Vorteile.
Das sei unbenommen, dass man sich individuell natürlich auch an die Vorteile oder an die Annehmlichkeiten erinnert. Wie kommen diese Zahlen von zwei Drittel? Man spricht in der Transitionsforschung immer von einer Zweidrittelmehrheit in einer Bevölkerung, die eine Art von Katharsis, von einer Unzufriedenheit mit dem System empfinden muss. Und das kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Und genau das hat auch in der DDR stattgefunden. Da gab es diejenigen, die reisen wollten, die Ausreisewilligen, die leider auch die meisten politischen Gefangenen darstellten, also die sogenannten Republikflüchtlinge. Dann gab es die, die mehr Meinungsfreiheit haben wollten, die mehr Entfaltungsfreiheiten haben wollten, die eine freie Berufswahl sich wünschen. Dann gab es auch diejenigen, die materielle Vorteile haben wollten oder materielle eine persönliche materiellen sozusagen auch Ehrgeiz hatten. Mhm. Es gab ganz unterschiedliche Gründe. Und wenn Sie dann diese verschiedenen Gruppen addieren, dann kommen Sie auf diese zwei Drittel der Bevölkerung, die einfach sagt, so geht es nicht weiter. Und hier habe ich noch nicht genannt diesen massiven Überwachungsstaat, den es natürlich gab in der DDR, den auch jeder spürte. Also vielleicht sind wir mit 2/3 sogar noch sehr bescheiden.
Ja. Wann ist denn eine solche Transition abgeschlossen? Es gab ja eine ganze Weile die Hoffnung, Ostdeutsche und Westdeutsche, irgendwann wird sich das ausgleichen, da werden wir diese Begriffe nicht mehr verwenden, Ossis und Wessis, das wird nur noch ein Begriff der Geschichte bleiben. Das hat sich dann als falsch herausgestellt. Viel beachtet auch in diesem Jahr das neue Buch von Steffen Mau, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Wann ist denn eine solche Transition abgeschlossen?
Ja, auch da sind die Begrifflichkeiten oder werden nicht immer streng getrennt, leider. Denn ich glaube, das würde uns helfen zu verstehen, warum diese sogenannte Transition, so wie sie hier beschrieben wird in den Feuilletons, angeblich noch nicht abgeschlossen ist. Die Transition, also der Systemwandel von Autokratie zu Demokratie, der hat ist Mitte der 90er Jahre schon abgeschlossen worden. Also wir sprechen hier von Institutionen. Es wurden Wahlen abgehalten. Es wurde eine Verfassungsgerichtsbarkeit und eine Verwaltungsgerichtsbarkeit eingeführt etc. Also diese ganz klassischen Institutionen, die Sie brauchen für eine Demokratie, auch die Medienfreiheit ist eine Institution, die war Anfang der 90er Jahre relativ schnell abgeschlossen. Und von da an sprechen wir eigentlich von der Transformation dieser Institution. Also wie engagiert ist die Bürger Gesellschaft, die man aufgebaut hat, die ja auch diesen Wandel herbeigeführt hat in der DDR. Wie engagiert ist diese Bürgergesellschaft, nicht nur im Osten, auch in Westdeutschland, um diese Institutionen, also die Freiheit der Medien, faire Wahlen etc. am Leben zu erhalten? Und da könnte man jetzt salopp gesagt sagen, da ist einiges schiefgelaufen. Ich würde auch sagen, man hat immer sehr stark in den 90er und auch in den 2000er Jahren zurückgeblickt. Man hat sich natürlich auf die Zeitgeschichte der DDR konzentriert, aber weniger auf die Ursachen. Erstens, warum gab es die DDR und auch, warum sind die Leute in den 80er Jahren tatsächlich auf die Straßen gegangen für diesen Wandel. Und das hat diese Transformation, also das, wir sprechen auch von der Qualität der demokratischen Institutionen, von der Qualität der Demokratie. Warum ist das sozusagen stehen geblieben, auch in den 90er Jahren?
Können denn andere Länder, die noch immer diktatorische Regime haben, von uns lernen? Können andere Menschen von uns lernen, wenn ich jetzt mal an Russland denke, an den Iran, an Länder wie Belarus oder Nordkorea?
Ja, zum einen, wenn wir schon bei den Begriffen Transition, Transformation sind, die Transition, der Übergang von einem Regime zum anderen, Sie nannten das Stichwort Revolution, ist gar nicht so schwer. Das kriegen Sie zum Teil auch relativ leicht hin, wenn Sie eben diese Katharsis haben in der Gesellschaft, diesen Willen nach Wandel. Dann können Sie den Präsidenten sozusagen ins Flugzeug setzen und ins Exil schicken. Das haben wir im arabischen Frühling gesehen. Und dann bauen Sie relativ schnell neue Institutionen auf. Und da liegt häufig auch sozusagen die fehlerhafte Wahrnehmung, dass man glaubt, wenn man einmal Wahlen abgehalten hat, wenn man eine Medienfreiheit hat oder eine Medienlandschaft, wenn man Zivilgesellschaft hat, dann ist die Demokratie abgeschlossen und dann kann dem nichts mehr im Wege stehen. Und genau das ist etwas, wo ich immer wieder auch sagen würde, auch in anderen Ländern, ich unterrichte das Thema ja auch weltweit, dass man sagt, da fängt die Demokratie erst an. Und da gibt es aber häufig den Fehler, dass man diese Institutionen, die man aufbaut, nicht mehr stärkt. Und das haben wir auch in Deutschland gesehen, dass die, ob das jetzt sich um die Medienlandschaft handelt, die auch kritisiert worden ist, gerade in Ostdeutschland, das Thema der Meinungsfreiheit etc., dass das nicht in Verbindung gebracht worden ist, zum Beispiel mit den Institutionen.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Anja Mier. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Gerne.
New York trauert. Ich war letzte Woche da, habe mir das angeguckt, habe mal versucht zu erspüren, gibt es einen Unterschied zwischen dem Wahldienstag, an dem Donald Trump dann gewählt wurde, und dem Mittwoch, als dann allen Leuten klar wurde, es ist jetzt tatsächlich so, der nächste US-Präsident heißt Donald Trump. Ich hatte den Eindruck, dass es schon so eine leichte Depression zumindest über dieser liberalen Stadt liegt. Das gilt natürlich nicht für den Rest von Amerika. Man weiß vieles über Trump aus seiner ersten Amtszeit. Viele befürchten, es wird in der zweiten Amtszeit noch radikaler werden. Man sollte allerdings sehr ernst nehmen, was er im Wahlkampf versprochen hat. Das sagt die Historikerin Professor Jessica Gino Hecht vom John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was Trump versprochen hat, oder sollte ich besser sagen, womit Trump gedroht hat?
Naja, er hat sich ja im Wahlkampf in vielerlei Hinsicht sehr bedeckt gehalten. Er hat sich vor allen Dingen von diesem Bericht 2025 distanziert, beziehungsweise gesagt, er weiß gar nicht, was drinsteht. Aber wir wissen ziemlich genau, was er macht. Erstens wegen seiner Andeutungen und zweitens, weil jede republikanische Administration seit Ronald Reagan sich doch immer sehr an diesem Bericht orientiert hat. Und da stehen eben einige Dinge drin, die vielen Leuten sehr viel Angst machen.
Als Wissenschaftssendung interessiert uns natürlich, wird sich für die Forscher in den USA was ändern. Ich frage deshalb, weil die Unis, die sind dort doch weit weniger finanziell vom Staat abhängig als bei uns, oder?
Also diese Wahl und dieser Präsident werden an der amerikanischen Wissenschaft nicht vorbeigehen und sie an den internationalen Universitäten übrigens auch nicht. Und Sie haben natürlich ganz recht, man muss in den USA, das ist anders als in Deutschland, doch deutlich unterscheiden zwischen den staatlichen und den privaten Universitäten. Und die privaten, das sind dann die großen, die man so kennt, Harvard, Princeton, die sind schon unabhängiger als die staatlichen. Aber die staatlichen sind natürlich abhängig. Und ich denke, man muss hier drei Dinge sehen. Das erste ist, in den Natur- und Ingenieurswissenschaften wird es mit großer Wahrscheinlichkeit in Zukunft sehr viel mehr um Anwendung und Output gehen. Also es wird Forschung finanziert werden, die unmittelbar sinnvoll ist für die Wissenschaft, für die Wirtschaft oder die Politik. In den Sozial- und Geisteswissenschaften wird das ganz anders aussehen. Die haben es sowieso schon schwer, die werden es jetzt noch schwerer haben, denn gerade ihnen, Stichwort Gender oder Race oder Kulturkriege, will Trump ja die Stirn zeigen. Und dann, und damit kommen wir dann auch zu Deutschland, im internationalen Wissenschaftstransfer, Austausch, Kooperationen und so weiter, da wird sich das Klima schon ändern. Weniger Gelder wahrscheinlich, weniger Interesse an transatlantischen Projekten, weniger internationale Kooperation, solange eben das Ziel und der Output nicht unmittelbar klar sind. Also auch hier befürchte ich, werden die Geistes- und Sozialwissenschaften noch mehr leiden als und Ingenieurswissenschaft.
Was erwarten Sie in Sachen Elektromobilität? Auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner hatte Trump noch klar gesagt, ich zitiere ihn hier, ich werde das Elektroautomandat am ersten Tag meiner Amtszeit beenden. Dadurch werde ich die amerikanische Autoindustrie vor der kompletten Auslöschung bewahren. Zitat Ende. Dann hat Tesla-Chef Elon Musk 100 Millionen Dollar locker gemacht für Trumps Wahlkampf und zusätzlich treue Trump-Wähler mit jeweils 1 Million belohnt. Und jetzt?
Ja, das ist so eine von diesen Aussagen, von denen wir eben schon sprachen. Also man muss das nicht alles so heiß essen, wie es gekocht wird, denke ich mal. Und Trump hat ja auch oft schon das revidiert und was völlig anderes gemacht, als was er gesagt hat. Also es wird für die deutschen Autobauer schwierig. Ich glaube, darauf können wir uns ganz eindeutig einigen, aber gleichzeitig, Sie haben völlig recht, dieser Hinweis auf Elon Musk bedeutet natürlich auch im Grunde genommen ein klares Bekenntnis zu E-Autos, vor allen Dingen solche, die in den USA dann entwickelt werden. Das ist wahrscheinlich auch dann die Forderung, die er an Musk selber stellen wird.
Was ist von Trump zu erwarten, was die beiden Großkonflikte angeht, also die russische Invasion der Ukraine und den Abwehrkampf Israels gegen den von der palästinensischen Hamas und der libanesischen Hisbollah geführten Vernichtungsterror des Iran?
Naja, also er hat ja gesagt, dass er den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden will. Das kann er natürlich selber gar nicht entscheiden, aber er kann zu Putin hingehen und ich nehme auch an, dass er das tun wird und ihm einen Deal anbieten, nimm den Donbass für den Krieg auf, dann haben wir beide unser Gesicht gewahrt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Putin das annimmt und Trump dann hofft, dass die ganze Sache vorbei ist, was sie aber wahrscheinlich dann nicht sein wird. Was Israel angeht, ist die Sache sehr viel schwieriger. Wir wissen, dass Trump außerordentlich israelfreundlich ist, aus verschiedenen Gründen, die hier keine Rolle spielen. Und dass er auch der Arab American Community gegenüber nicht besonders positiv steht. Das heißt also, hier können wir damit rechnen, dass er sich deutlich hinter Netanyahu stehen wird. Und im Grunde genommen auch das, was Biden jetzt in den letzten Wochen gemacht hat, nämlich darauf zu drängen, dass so zumindest humanitär im Gaza mehr Rücksicht genommen wird und vor allen Dingen mehr Rücksicht auf Frauen und Kinder. Ich glaube nicht, dass Trump das besonders interessiert. Also ich glaube nicht, dass der Konflikt im Gaza demnächst vorbei ist, weil es einen administrativen Wechsel in den USA gegeben hat.
Normalerweise wäre es auch in Deutschland in dieser Woche nur um die Wahl Donald Trumps gegangen. Dann kam aber das Ende der Ampel dazu. Da war auf einmal das Nachrichtenhauptthema ein anderes. Mal angenommen, der nächste Kanzler heißt Friedrich Merz. Trump hat ja Angela Merkel beim ersten Treffen wie ein bockiges Kind den Handschlag verweigert. Glauben Sie, er wird den Millionär Merz ernster nehmen?
Also grundsätzlich Trump als Verhandlungspartner Männer lieber als Frauen. Das ist, glaube ich, steht ganz außer Frage. Es ist natürlich richtig, dass Deutschland im Moment sehr instabil ist, aufgrund der Tatsache, die Sie gerade eben genannt haben. Aber diese Wahl von Trump könnte Deutschland und ich glaube auch Europa tatsächlich wieder stärken. Denn Trump bedeutet auch für Herrn Merz de facto eine gewisse Instabilität und eine Bedrohung. Die Zölle und worüber wir eben sprachen, der Ukraine-Konflikt oder Millionen von Flüchtlingen aus dem Mittleren Osten und so weiter und so fort. Ich will sagen, diese Bedrohung kann ein Land und ein Kontinent unter einer guten Führung, einer guten politischen Führung, wer immer das jetzt sein mag, wieder zusammenbringen. Und ich glaube, dann hätte Trump womöglich auch wieder weniger Gefallen an Deutschland und Europa. Denn ihm nützen natürlich instabile Länder zunächst mehr als stabile Länder.
Was nach der Wahl von Donald Trump auf uns, auf Deutschland, auch auf Europa zukommt, eine Einordnung der Historikerin Professor Jessica Gino-Hecht vom John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
In Sachen Zucker bin ich wahrscheinlich ein Spätentwickler. Mein Leben lang war mir Zucker relativ egal. So jetzt, wo ich die 60 überschritten habe, wird es immer wichtiger. Ich mag süße Sachen auf einmal gerne, esse viel Schokolade tatsächlich. Obwohl natürlich auch ich weiß, zu viel Zucker ist ungesund. Aber Zucker hat nach wie vor keinen schlechten Ruf. Oder? Ich meine, wenn wir niedliche Katzenvideos sehen, dann sagen wir, oh, guck mal, wie süß. Wenn Sie in den USA nett sind zu jemandem, dann sagt er womöglich zu Ihnen, that is so sweet of you, das ist so süß von dir. Sweetie. Michael Schäfer ist Professor für allgemeine Neuro- und biologische Psychologie an der privaten MSB Medical School Berlin. Und er wollte rausfinden, ob besonders süße Menschen auch eine Vorliebe haben für alles Süße. Herr Schäfer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum hat Sie das interessiert?
Ja, das ist eigentlich eine Forschung, die gibt es schon seit einigen Jahren. Wir schauen halt, wie quasi möglicherweise Sprache unser Alltagsleben beeinflusst. Und da ist es so, dass tatsächlich wir, wie wir gerade ja eben gehört haben, diese Süßmetapher eine Rolle spielt. Also wir sagen süß eben nicht nur zum süßen Geschmackserlebnis, sondern auch, wenn wir jemanden zum Beispiel ja sehr gerne mögen, als Kosename, ist ja ganz oft gerade auch im amerikanischen Sprachraum Honey, Sweetie und so weiter sehr beliebt. Aber eben auch für jemanden, der sehr hilfsbereit ist, sagen wir manchmal im amerikanischen Sweetie, Sweetheart. Und das scheint tatsächlich nicht nur eine Metapher zu sein, sondern möglicherweise auch Effekte zu haben auf den Alltag in unserem Verhalten und Erleben.
Gibt es denn diese sprachliche Verbindung zwischen dem Geschmack süß und angenehmen Persönlichkeitsmerkmalen, den süßen Merkmalen, gibt es das in vielen Sprachen?
Ja, tatsächlich scheint das schon in sehr vielen Sprachen doch da zu finden zu sein. Also wir haben Untersuchungen in China, wir haben auch im amerikanischen Sprachraum, auch im europäischen Sprachraum, Deutsch, Französisch, überall haben wir eigentlich diese starke Konnotation, dass ja süßer Geschmack, Süße auch etwas mit Freundlichkeit, mit Nettigkeit, mit hilfsbereitem Verhalten zu tun hat. Das ist tatsächlich scheint in vielen, vielen Sprachen vorhanden zu sein.
Nun müssen Sie ja erstmal definieren, was ist denn überhaupt jemand, der in die Gruppe reingehört, die Sie Sweet People nennen würden, also süße Menschen, um dann rauszufinden, essen die vielleicht auch wirklich mehr Süßkram oder nicht. Wie haben Sie das gemacht? Also wie definieren Sie in Ihrer Studie süß als Charaktereigenschaft?
Ja, wir sind ein bisschen konservativer vorgegangen. Wir haben erstmal die Leute einfach gefragt, also was mögt ihr denn gerne? Mögt ihr lieber süße Sachen? Mögt ihr gerne salzige Sachen? Mögt ihr gerne Schokolade? Mögt ihr gerne andere Sachen? Und dann haben wir die Leute auch so einen kleinen Persönlichkeitstest vorgelegt. Einer dieser Persönlichkeitstests, die genau die Persönlichkeit mit den 5 Faktoren messen wollen. Und einer dieser 5 Faktoren ist Verträglichkeit. Und Verträglichkeit heißt, wie sozial ist man, wie hilfsbereit ist man, wie nett und freundlich ist man, wie gut kann man sich einfügen in die Gruppe. Und da haben wir halt gesehen, dass die Leute, die gerne Süßes mögen, auch anscheinend in dieser Verträglichkeitsdimension auch ziemlich hoch scoren. Das scheint ein bisschen miteinander zu tun zu haben. Es entsprechend scheinen vielleicht wirklich Leute, die hilfsbereit sind, nett sind, auch eine Vorliebe zu haben für süße Nahrungsmittel.
Aber Sie bräuchten ja, um wirklich eine Aussage treffen zu können, auch eine Vergleichsgruppe von, sagen wir mal, galligen Menschen, die Zucker nicht mögen. Darf ich vermuten, dass diese Präferenz eher selten zu finden ist weltweit?
Ja, es gibt, ja, es ist schon, generell ist es schon so, dass wir eigentlich wahrscheinlich evolutionär bedingt die allermeisten Menschen so eine Vorliebe haben für süße Nahrungsmittel. Das macht auch Sinn, weil eben süße Nahrungsmittel eigentlich hochkalorische Nahrungsmittel sind, die viel, viel Energie haben. Und wenn wir uns vorstellen, wie wir in grauer Vorzeit gelebt haben, macht es schon Sinn, tatsächlich Sachen zu uns zu nehmen, die viel Kalorien haben. Und andererseits ist, weiß man auch, dass zum Beispiel wir eine Abneigung gegen bittere Geschmackserlebnisse haben, weil tatsächlich Bitterkeit für uns sowas wie möglicherweise giftige Nahrungsmittel signalisieren.
Wenn man jetzt aber sagt, dass eigentlich alle Menschen gern Süßes essen, dann was bleibt dann von der Aussage, dass besonders freundliche Menschen auch gern Süßes essen, weil das grenzt sie ja dann nicht ab gegen andere?
Ja, das ist richtig, aber es gibt schon unterschiedliche Ausprägungen. Manche Leute essen sehr, sehr gern Süßes, manche Leute essen ab und zu mal gerne Süßes und manche Leute sagen, naja, Süßes ist ganz okay, aber eigentlich will ich doch lieber ein Brot mit Käse haben. Da gibt es schon Unterschiede eigentlich in dem Verlangen oder in der Vorliebe nach süßen Geschmack.
Wie groß sind die? Lässt sich das in Prozenten ausdrücken?
Ja, bei der Studie, die wir jetzt veröffentlicht haben, ist es so, dass wir tatsächlich, nicht in Prozenten, aber wir können das in Effektstärken messen. Und da sehen wir, dass die Effektstärke, die sind klein. Das sind sehr kleine Effekte, die sind zwar signifikant, aber es sind sehr kleine Effekte, die wir nichtsdestotrotz aber in verschiedenen Kulturräumen finden, in China, USA, Mexiko, Deutschland. Aber diese Effekte sind eher kleine Effekte, die
statistisch vernachlässigbar sind.
Nicht statistisch vernachlässigbar, die sind statistisch bedeutsam, aber dennoch kleine Effekte. Das heißt, es ist nicht so, dass das süße Geschmackserlebnis unser Verhalten massiv prägt, sondern höchstens ein ganz kleines bisschen.
Wie erklären Sie sich das?
Da gibt es unterschiedliche Theorien, ganz genau wissen wir das noch nicht. Eine Idee ist, dass das tatsächlich, so wie am Anfang besprochen, vielleicht in der Sprache liegt, dass wir in vielen Sprachen eben diese Verbindung haben zwischen süßen Geschmackserlebnissen und netten, freundlichen Verhalten. Andere sagen, es hat gar nichts mit Sprache zu tun, sondern mit frühkindlichen Erlebnissen. Vielleicht als kleines Baby, als Kind, als Säugling haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass die süße Muttermilch eben verbunden ist mit der pflegenden, netten, hilfsbereiten, sich kümmernden Mutter. Und diese frühen Erlebnisse haben vielleicht dieses Bild geprägt, diese Verbindung, dass süße Geschmackserlebnisse auch etwas mit sozialen Verhaltensweisen zu tun haben.
Über seine neue Studie Michael Schäfer, der Professor für allgemeine Neuro- und biologische Psychologie an der privaten MSB Medical School Berlin im Wissenschaftsmagazin Die Profis auf Radio 1. Herr Schäfer, danke, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Süßes Wochenende.
Dankeschön.
Vogelfreunde kennen das in Berlin und Brandenburg. Wenn sie da eine Futterstelle aufhängen, dann wird die oft von einem ganzen Trupp von jungen Sperlingen gestürmt, regelrecht. Ja, das ist wie Schlussverkauf im KDW. Dann kommen alle auf einmal und hacken ihre Freunde von den besten Positionen runter, schaufeln sich die Kerne rein und verschwinden auch wieder gemeinsam so Flashmob-artig. So machen das die Spatzen. Im Alter aber scheint der Freundeskreis der Spatzen immer weiter auszudünnen. Die sozialen Kontakte werden weniger. Beobachtet hat das die Biowissenschaftlerin Dr. Julia Schröder vom Imperial College London. Frau Schröder, guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Sie haben das Sozialverhalten von Spatzen untersucht, aber nicht in einer Stadt, nicht in London, sondern in einem Vogelparadies auf der englischen Insel Lundy. Warum denn gerade da?
Ja, das werde ich oft gefragt, weil das ja auch nicht so einfach ist, da hinzukommen. Wir machen das da, weil das halt eine Insel ist und diese Vögel Spatzen, die können nicht so weit fliegen über offenes Wasser. Und die Insel ist im kleinsten Abstand 20 Kilometer vom Festland entfernt und da können die einfach nicht wegfliegen. Und da sind sehr wenig Häuser, wo die auch wohnen können, die Spatzen auf der Insel. Das heißt, ich kann tatsächlich jeden einzelnen Sperling, der auf dieser Spatz, der auf dieser Insel aufwächst, wohnt, lebt, fangen. Mhm. Bringen und verfolgen sein ganzes Leben lang. Und das machen wir seit 2000. Das heißt, das ist ein bisschen so wie in der Voliere, wie in Gefangenschaft.
Wow.
Und dass die trotzdem wild leben.
24 ne? Jahre lang schon. Was genau wollten Sie denn rausfinden?
Für diese Studie waren wir daran interessiert, halt, was sich mit dem Alter bei Sperlingen oder bei Spatzen verändert. Das ist was wir in der freien Wildbahn sehr selten beobachten können. Genau aus dem Problem, dass wenn ich einen Vogel fange und ich den dann im nächsten Jahr wieder fangen möchte, das oft nicht so einfach ist, weil die ja natürlich Vögel sind. Und das ist bei vielen anderen wilden Tieren so natürlich, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass man denen wirklich folgen kann, dass man weiß, wie alt die sind, dass man weiß, wann die sterben. Und das sind alles so Dinge, die wissen wir bei den Lundi-Sperlingen.
Was haben Sie denn genau gelernt über diese Inselspatzen? Wissen Sie jetzt, wie alt so ein Spatz werden kann?
Ja, genau. Wir wissen also genau, wie alt die werden. Der älteste, den wir hatten, war 13 Jahre alt. Der ist jetzt nicht in dieser Studie drin, aber die können bis zu 13, 14 Jahre alt werden.
Und im Schnitt?
Im Schnitt werden sie so 3, 4.
Mhm. Was gibt es noch, was Sie herausgefunden haben?
Und in dieser Studie haben wir also herausgefunden, dass wenn man jetzt übers Leben hinwegschaut, dass Sperlinge tatsächlich mit dem Alter weniger sozial werden. Ziemlich ähnlich, wie das auch bei Menschen der Fall ist.
Haben denn Spatzen vor allen Dingen Freunde oder ist es eine Familie, mit der sie unterwegs sind?
Genau wissen wir das nicht. Und das ist was wir auch noch in der Zukunft gucken wollen. Wir wissen nur, wie viele Freunde die haben. Das ist quasi wie bei Facebook. Wir können die Freunde zählen, wir wissen aber nicht genau, was das Relationship zwischen, also die Beziehung zwischen den jeweiligen Freunden ist.
Mhm. Gibt es beste Freunde?
Das wissen wir auch nicht. Das wissen wir tatsächlich nicht. Da sind wir gerade dabei, das herauszufinden. Die Art und Weise, wie wir ihre Freunde zählen, ist, dass wir also gucken, wer besucht diese Futterstelle, wie Sie das gerade schön erzählt haben. Die haben so einen automatischen Sender implantiert, wie Hunde, Katzen auch so Microchips haben. Und wenn die auf der Futterstelle landen, dann registriert das also die Anwesenheit dieses Vogels. Und wir gucken halt, wie viel Freunde, die über die Jahre hinweg haben. Und wir merken also, dass die über die Jahre hinweg immer weniger Freunde haben, mit denen sie gemeinsam an der Futterstelle sitzen.
Und warum ist das so? Weil ihnen die gleichaltrigen Freunde wegsterben wie beim Menschen und sie keine neuen finden können, wollen?
Das ist witzig, dass Sie das so sagen. Weil also beim Menschen geht man eigentlich davon aus, dass Menschen generell mehr Wert auf Qualität als auf Quantität von Freunden, also mehr auf die Güte der Freundschaft als auf die Menge der Freunde legen und deshalb weniger Freunde im Alter haben. Wir haben gedacht, das wäre bei den Spatzen auch der Fall, aber in der Tat haben wir auch herausgefunden, dass die Anzahl der gleichaltrigen Individuen, die einfach präsent sind, auch stark abnimmt natürlich mit dem Alter und dass das einen sehr starken Einfluss darauf hat, wie viele Freunde Sperlinge haben. Also was Sie gesagt haben, stimmt. Die haben weniger Freunde im Alter, weil einfach weniger da sind. Und die offensichtlich nicht bereit sind, neue Freunde zu machen.
Hat das Nachteile für die Spatzen? Konnten Sie dazu was rausfinden? Oder respektieren vielleicht junge Spatzen die Älteren und gewähren ihnen Vortritt beim Futter?
Also dass die jetzt den Fortschritt beim Futter bekommen, das ist nicht ganz klar. Es ist schon so, dass es einige Sperlinge gibt, Entschuldigung, die sind dominanter und die bekommen dann natürlich auch mehr Futter und haben Vorteile. Das ist nicht unbedingt altersbedingt, kann aber auch. Was wir jedoch gefunden haben, ist, dass die Sperlinge, die mehr Freunde haben, auch mehr Kinder kriegen. Und das liegt vermutlich daran, dass sie besser in der Lage sind, sich gute Partner auszusuchen, weil sie die besser vergleichen können, weil sie mehr kennen.
Was Sie schon immer wissen wollten über die Spatzen, was Sie nie zu fragen wagten. Jetzt haben wir es erfahren hier dank einer Studie der Biowissenschaftlerin Dr. Julia Schröder vom Imperial College London. Frau Schröder, herzlichen Dank und schöne Grüße in die britische Hauptstadt.
Ja, danke schön und zurück.
Tschüss. Gefühlt ist es so, dass gerade erst die große Artenschutzkonferenz im kolumbianischen Cali zu Ende gegangen ist. Und schon folgt die nächste Großkonferenz, diesmal in Baku, der Hauptstadt der Öldiktatur Aserbaidschan am Kaspischen Meer. Am Montag beginnt dort die Weltklimakonferenz. Und da darf man schon mal fragen, warum jetzt schon zum dritten Mal hintereinander das Weltklima zu Gast ist bei ölfördernden, also klimaschädlichen Autokraten nach Dubai 2023 und Ägypten im Jahr davor. Ich frage das in Baku, den Klimaökonomen Professor Dr. Raimund Schwarze von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Herr Schwarze, guten Tag.
Guten Tag.
Was für ein Interesse haben diese Ölländer an der Weltklimakonferenz? Ist das Greenwashing?
Würde ich nicht so sehen. Sie haben sich sozusagen in den letzten Jahren tatsächlich da auch eingebracht. Aber natürlich ist es so, es ist ein Teil der Strategie, dass dieses Öl noch gefördert werden soll, solange es eben verfügbar ist. Da bringt man sich jetzt ein, anstatt sich einfach nur dagegen aufzubäumen.
Sie haben sich auf dem Nachrichtenkanal von Elon Musk, ehemals Twitter, jetzt Ex, echauffiert über die vielen No-Shows auf dieser Konferenz. Wer kommt denn alles nicht?
Oh, ich glaube, die gesamte Elite kommt gerade nicht. Also außer Olaf Scholz, der es ja jetzt angekündigt hat, sind viele große, auch Finanzinstitutionen, sagen wir Weltbank und IWF, die hier ja im Mittelpunkt stehen bei den Verhandlungen über die Klimafinanzierung, kommen nicht zu dieser Veranstaltung. Das schwächt natürlich auch die Erfolgsaussichten.
Dass die nicht persönlich kommen, heißt aber nicht, dass das betreffende Land oder die Institution keine Finanzzusagen gibt, oder?
Nein, das ist nicht ausgeschlossen, dass es durch Unterhändler oder Vertreter Zusagen gibt. Aus Deutschland wird es Zusagen in dieser Form geben. Es ist, Frau Baerbock soll in der nächsten Woche auch hierher kommen und wird eine Finanzzusage erteilen. Und natürlich werden so Vertreter der Weltbank hier sein, um mitzudiskutieren. Aber es zeigt eben schon, es ist eben schwierig, einerseits das Thema, so wie die Biodiversität in Cali gescheitert ist, kann das auch hier an demselben Thema passieren, wenn da nicht politische Entscheidungswille mitkommt.
Man hat ja ohnehin den Eindruck, auf diesen Klimakonferenzen geht es nur noch um die Umverteilung von Geldern. Wer gibt Geld und wer bekommt dieses Geld für den Klimaschutz? Ist das so?
Ja, das würde ich teilen im großen Maße. Natürlich kommt noch hinzu, es geht auch darum, immer wieder UN-Institutionen aufzubauen, neu zu schaffen, auszuweiten. Das ist sicher auch ein Punkt. Aber gegenwärtig geht es wirklich im Kern um die Frage, wie kann man ändern, dass die 24 Gebergruppen für 168 Länder geben. Da ist jetzt eine Imbalanz entstanden in den Jahren. Da ist zum Beispiel Südkorea und China nicht auf der Geberseite, sondern in dem Sinne auf der Empfängerseite, weil das alles noch Rollenzuweisungen aus Anfang der 90er Jahre sind. Und das muss geändert werden. Ist sehr schwierig und ohne Großköpfe aus den Nationen wahrscheinlich auch nicht hier möglich.
Also wenn wir für den Wirtschaftsriesen China Geld zahlen sollen für den Klimaschutz, dann kann man ja durchaus auch Donald Trump verstehen, der ja schon angekündigt hat, weniger Klimaschutz zu machen. Kann man auf so einer Konferenz die USA ausklammern, wo im kommenden Jahr ja wahrscheinlich nicht mehr viel zu erwarten ist von Trump zum Klimaschutz?
Das wird sehr schwierig, weil sie bislang eine wichtige Rolle gespielt haben bei der Bestimmung dieser Klimaverteilungsregeln oder Finanzregeln. Sie sind der drittgrößte Geldgeber, nicht der allergrößte. Insofern spielt das nicht die Rolle, dass sie, wenn sie ausfallen, es gar nicht aufgefangen werden könnte. Allerdings ist es so, es wird schmerzhaft sein und die bisherige konstruktive Unterverhandlung ist nicht mehr zu halten, wenn einer sozusagen sich rausnimmt. Das hat dann so eine Art Domino-Effekt, dass auch andere dem folgen werden, zum Beispiel China. Und ich muss gleich korrigieren, China will nichts empfangen, aber will auf jeden Fall nicht zahlen und wäre bereit, das alles auf bilateraler Basis im Rahmen von Belt and Road, also der großen Infrastrukturinitiative der Chinesen, zu finanzieren, aber nicht unter dem Rubrum Umverteilung, so wie es bislang war.
In Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, beginnt am Montag die nächste Weltklimakonferenz. Wir haben dazu den Klimaökonomen Professor Dr. Raimund Schwarze gehört von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Herr Schwarze, die Profis auf Radio 1 sagen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich, bald wieder in Frankfurt zu sein, um darüber zu berichten, was dabei rausgekommen ist.
Da freuen wir uns auch. Vielen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Zebrafische lassen Organe nachwachsen. Seit Ende der 1990er Jahre wird am Zebrafisch geforscht. Rund 70% seiner Gene teilt er mit dem Menschen. Worin wir uns allerdings unterscheiden? Zebrafische können sich viel besser regenerieren. Das Tier ist in der Lage, Organe und Körperteile zu erneuern. Zum Beispiel bei einem Herzinfarkt bleibt das menschliche Herz dauerhaft beschädigt und abgestorbene Herzmuskelzellen können nicht ersetzt werden. Anders bei den Zebrafischen. Sie können verlorene Zellen wiederherstellen und ihr Herz somit vollständig regenerieren.